Deutschlandfunk Kultur. Gutenbergs Buchdruck revolutioniert die Welt des 15. Jahrhunderts. Die gesellschaftlichen und kulturellen Effekte seiner Vervielfältigungsapparate lassen sich ohne weiteres mit dem Einfluss des Internets im 20. Jahrhundert vergleichen. Anfang des 16. Jahrhunderts erfasst die Begeisterung für gedruckte Reproduktionen auch die musikalische Welt. Zum ersten Mal in der Geschichte entsteht ein Markt für Musik, auf dem die Akteure über ihren eigenen Wirkungskreis hinaus wahrgenommen und mit ihrem Werk weltberühmt und reich werden können. Gesetzt, gestochen und en gros. Eine Sendung von Wolfgang Kosujak.
Gegen Anfang Februar des Jahres 1800 taucht vor dem Wohnhaus des 67-jährigen Josef Haydn in der Wiener Vorstadt ein liebenswürdiger, gut erzogener 31-Jähriger namens Georg August von Griesinger auf. Der studierte Theologe, praktizierende Hauslehrer und werdende Diplomat in sächsischen Diensten hat ausgezeichnete Kontakte in die bessere Wiener Gesellschaft. Und er weiß sehr genau, auf wessen Türschwelle er gerade zugeht.
Haydn ist stämmig, kurz und breitschultrig. Er ist in buchhändlerischen Spekulationen nicht unerfahren.
Griesinger kommt nicht mit leeren Händen. Selbst wenn er keinen konkreten Gegenstand bei sich haben mag, überbringt er dem Meister immerhin die Nachricht von einem Brillantring, der unterwegs zu ihm sei. Er tut dies mit den allerbesten Grüßen vom Absender, dem Leipziger Musikverlag Breitkopf und Hertel, der damals schon zu den ganz Großen in der Branche zählt. Gruß und Ring verfehlen ihr Ziel nicht.
Sagen Sie den Herren Breitkopf und Hertel, dass Sie meinen schwachen Fleck getroffen haben. Ich bin wie ein Kind. Geschenke von der Art sind mir angenehmer als große Geldsummen.
Haydns große Freude über kleine Präsente offenbart seine bestechliche Seite. Für den Verlag ist diese Information Gold wert. Mit etwas Fingerspitzengefühl könnte eine flüchtige Rührung des Meisters leicht ihren Aggregatzustand wechseln, um sich als handfester Freundschaftsrabatt in geschäftlichen Dingen niederzuschlagen. Georg August von Griesinger spielt in diesem Arrangement die Rolle des Agenten. Zu seinen Aufgaben gehört es, sich an den Komponisten heranzupirschen, sein Vertrauen zu gewinnen und immer wieder gezielte Charmoffensiven gegen Haydns Altersstarrsinn ins Feld zu führen. Nebenher gilt es, die Geschäftsstrategien der Konkurrenz auszukundschaften, um sie, wenn nötig, zu untergraben oder ihre Offerten zu überbieten. Mittelfristig geht es aber vor allem darum, die Aufmerksamkeit des Meisters auf Marktbereiche zu lenken, die für den eigenen Betrieb profitabel erscheinen. In diesem Sinne forciert Griesinger etwa beharrlich die Anfertigung einer neuen Oper durch Haydn und befeuert, nach dem fulminanten Erfolg der Schöpfung, ein Kompositionsvorhaben zur gegenüberliegenden Seite der Weltgeschichte, ein Oratorium über das jüngste Gericht. Wann immer es hilfreich erscheint, hält Griesinger den Meister mit guten Gaben bei Laune. Im Fall des Brillantrings funktioniert das wunderbar. Als er wenig später auch Haydns Gattin in den warmen Regen der Geschenke einbeziehen möchte, geht das dem Hausherrn aber zu weit.
Da wieder protestiere ich förmlich. Ich liebe mein Weib. Es fehlt ihr an nichts. Aber sie hat keine Verdienste, die Belohnung verdienen.
Griesingers erste Manöver zielen vor allem darauf, die Verkaufsrechte für das Notenmaterial zu Haydns gefeiertem Oratorium »Die Schöpfung« für Breitkopf und Härtel zu sichern. In diesem Sinne muss der Komponist erst einmal von seiner Idee abgebracht werden, den Druck in Kooperation mit dem Wiener Musikhaus Artaria selbst zu verkaufen. Im zweiten Schritt gilt es dann, andere Verleger fernzuhalten, sobald der Komponist bereit ist, seine Druckplatten aus der Hand zu geben. Die Beharrlichkeit, mit der Griesinger fast täglich mit Härtel über Haydn korrespondiert, lässt sich, außer durch sportlichen Ehrgeiz und Musikbegeisterung, nur durch die wirtschaftliche Bedeutung des Falls erklären. Die Maschine, die währenddessen ununterbrochen im Hintergrund rotieren muss, heißt Druckerpresse. Bis Haydns musikalische Ideen sich gegen 1800 einigermaßen problemlos in profitable Massenware verwandeln lassen, hat der Notensatz schon einen weiten Weg hinter sich. Um das Jahr 1481 herum, also rund 30 Jahre nach Gutenbergs Bibel, fügt der neapolitanische Musikgelehrte und Komponist Johannes Tinctoris beim Druck seines Traktats De Inventione et Uso Musicae erstmals ein Notenbeispiel als Holzschnitt in den Letterndruck seiner theoretischen Abhandlung ein. Bis dahin ist die Vervielfältigung musikalischer Zeichen ausschließlich eine handschriftliche Angelegenheit. So wenig die geschnitzten Noten im Buch des Gelehrten den Vorgang der Reproduktion vereinfachen, so anschaulich zeigt die Prozedur doch deren Machbarkeit. Und die löst damit den Startschuss für ein Wettrennen unter erfindungsreichen Ingenieuren der Epoche aus. Die Hauptprobleme des Notendrucks bei Tinctoris bestehen in der Unveränderlichkeit der Vorlage, dem Zeitaufwand ihrer Herstellung und dem unverhältnismäßigen Platzbedarf, den die Lagerung hölzerner Druckstücke verursacht. Eine erste ernstzunehmende Alternative kommt aus dem Haus des venezianischen Buchdruckers Ottaviano Petrucci. Er entwickelt ein Verfahren, das, analog zu Gutenbergs Letterndruck, auch die musikalischen Zeichen als bewegliche Typen in das Koordinatensystem eines Setzschiffs einbringt. Überschneidungen von Linien, Noten, Vorzeichen, Schlüsseln und Hälsen und die unterschiedlichen Erfordernisse bei der Handhabung von Noten und Lettern löst Petrucci, indem er jedes Blatt dreimal nacheinander aus verschiedenen Stöcken bedruckt. Zuerst bringt er die Liniensysteme aufs Papier, danach die Noten und zum Schluss die Lettern. Das Druckbild erscheint optisch ausgewogen und der Platzbedarf bei der Aufbewahrung der Vorlagen bleibt dank zerlegbarer Elemente im Satzspiegel ganz im Gutenbergschen Rahmen. Selbst wenn die Methode angesichts der Dreiteiligkeit des Druckprozesses mehr Zeit und höhere Präzision erfordert als vergleichbare Textletterndrucke, schreibt sie zunächst schwarze Zahlen. In Petruccis Verlag erscheinen Werke von Heinrich Isaak, Jakob Obrecht und Josquin Desprez. Erst als der Buchdrucker nach einigen Jahren beginnt, seine Gewinne in kostspielige, letztlich aber aussichtslose Experimente zu reinvestieren, sinkt sein Stern. Was folgt, ist der Verlust des Patents und die Abwertung seines Marktwerts. Mit Pierre Attagnan betritt daraufhin in Paris ein nächster Protagonist die europäische Bühne für Notensätze. Als es ihm um 1527 gelingt, das Papier schon im ersten Druckdurchlauf mit allen Zeichen auszustatten, die das Auge des Betrachters erwartet, verliert Petruccis Methode schlagartig ihre Wettbewerbsfähigkeit. Das Druckbild aus Paris mag weniger schön aussehen als die Pendants aus Venedig, aber seine Herstellung ist um ein Vielfaches günstiger. Attagnans Drucktypen bilden außer den Schlüsseln, Noten, Pausen und Vorzeichen auch die Linien ab, die diese Zeichen umgeben. Das bietet ihm die Möglichkeit, alle Drucktypen im Notensystem aneinander zu reihen, wie Schienen einer Modelleisenbahn. Dabei gelingt es Attagnan, trotz aller Verschiedenheiten bei der technischen Handhabung auch Überschriften und Liedtexte ins gleiche Setzschiff zu integrieren. In den folgenden Jahrzehnten schießen im franco-flämischen Kulturraum zahlreiche Manufakturen aus dem Boden, die seine typografische Prozedur adaptieren. Unter ihnen etwa die Druckhäuser von Tilman Sosato oder Christophe Plantin in Antwerpen. Es würde zu kurz greifen, wollte man in der wachsenden Zahl von Notendruckereien des 16. und 17. Jahrhunderts allein einen Ausdruck technischen Fortschritts oder nur ein zukunftsweisendes ökonomisches Prinzip erkennen. Der Erfolg des Notendrucks löst vor allem kulturell auf mehreren Ebenen entscheidende Paradigmenwechsel aus. An der Laufbahn Attagnans und Sosatos wird etwa ein unschlagbares Potenzial zur Selbstvermarktung für praktizierende Musiker erkennbar. Indem ein Komponist als sein eigener Verleger auftritt, kann er seine Präsenz am Musikmarkt gezielt steuern und steigern. Der Wermutstropfen besteht dabei allenfalls im Verlust von Zeit für die Kunst und die kreative Muße. Im gleichen Maß wie der Notendruck expandierende Vertriebssysteme anregt, vergrößert sich das musikalische Podium. Der Effekt gelingt nicht nur räumlich, er funktioniert auch zeitlich. Die Chance, dass mindestens ein Exemplar eines Musikstücks seine Epoche überdauert, hängt nämlich nicht unwesentlich von der Anzahl vorhandener Kopien ab. Und weil mechanische Vervielfältigungstechniken naturgemäß höhere Auflagen erzeugen als gelegentliche Abschriften, erhöht sich die Chance, in die Geschichte einzugehen für gedruckte Stücke deutlich. So kommt es, dass das Wirken von Musikergenerationen nach der Erfindung des Notendrucks historiografisch weit besser dokumentiert ist als das früherer Epochen. Die entscheidende ideengeschichtliche Pointe des Notendrucks beruht aber auf der Einführung einer Vielzahl vollkommen identischer Duplikate. Zum ersten Mal gerät ein Notentext in den Fokus der musizierenden Welt, der mit der Wahrhaftigkeit und der Autorität einer hundertfach kongruenten Gestalt die Stelle älterer, variabler Reproduktionstechniken wie praktischer Imitation oder paraphrasierender Abschrift einnimmt. Auf diese Weise beginnt der reformatorische Gedanke des Sola Scriptura als Primat von Texttreue nach und nach auch die flüchtige Welt der Töne zu vereinnahmen.
Thank you.
Bedingt durch den Umstand, dass Musik in hundertfach identischer Auflage eine höhere normative Autorität beansprucht, als das im Hier und Jetzt von Gesang, Spiel oder Tanz erforderlich ist, entsteht ab dem 15. Jahrhundert erstmals der Vorgeschmack zu einer Art von musikalischer Werkidee. Der Notendruck macht die Tonkunst zu einer Disziplin, die sich einfacher denn je zuvor als feststehende Größe exportieren, importieren und konservieren lässt. Als technischer Gegenentwurf zu den Druckverfahren zwischen Tinctoris und Attignon, bei denen die Typen nach dem Prinzip eines Stempels im Hochdruck aufs Papier übertragen werden, verwenden römische Ateliers seit dem späten 16. Jahrhundert auch Kupferplatten als Träger, in deren Oberfläche die Stecher den Notentext, wie das Motiv eines Kupferstichs, spiegelverkehrt mit einer Radiernadel eingravieren. Nach der Kontamination der Platte mit Druckerschwärze und ihrer oberflächlichen Reinigung bleibt in den Einkerbungen noch genug Farbe übrig, um sie anschließend im Tiefdruck aufs Papier zu pressen. Der Vorteil dieses Druckverfahrens besteht in einer geradezu handschriftlichen Freizügigkeit des Satzspiegels. Der Nachteil liegt eindeutig bei den Kosten. Der höhere Farbverbrauch sowie ein deutliches Plus bei Arbeitszeit und Kupferpreis führen dazu, dass sich gestochene Musikeditionen zunächst weder in ihrem Ursprungsland Italien noch im Ausland gegen herkömmliche Typendrucke durchsetzen können. Erst als es ein paar innovativen Verlegern aus London um das Jahr 1720 gelingt, eine weiche Zinnlegierung namens Pewter anstelle des Kupfers zu etablieren, verbessert sich die Konkurrenzfähigkeit von Tiefdruckverfahren beim Notensatz. Das neuartige Material lässt sich leichter mit Radiernadeln bearbeiten. Außerdem können gleichbleibende Zeichen wie Schlüssel, Vorzeichen, Notenköpfe, sogar Bögen formschön mit Stahlstempeln in die Oberfläche der Platten eingeschlagen werden. Die Erfindung führt auch außerhalb Englands zu einer Win-Win-Situation, indem sie auf der einen Seite das Layout professionalisiert, während sie andererseits das Werkstatt-Equipment verschlankt. Insbesondere der letzte Punkt sorgt dafür, dass eine Personalunion aus Musiker und Drucker jetzt erstmals ohne schwerwiegende Konsequenzen zulasten des hauptberuflichen Musikerdaseins ausgehen kann. Georg Philipp Telemann gilt als einer der frühesten nebenberuflichen Notenstecher auf dem europäischen Kontinent, die mit dem neuen Material arbeiten, und Telemann übt die Arbeit bei aller Begeisterung ohne größere Einschränkungen für seinen Hauptberuf aus. Zeitgenossen beschreiben ihn als erstaunlich flink. Er selbst beurteilt sein Geschick beim Notenstich mit einer gewissen Zurückhaltung.
Die Schönheit der Noten aber betreffend, so wird man kaum glauben können, dass die Art meiner gehammerten Krüppelarbeit auf so guten Fuß zu setzen gewesen.
So kritisch Telemanns persönliches Urteil über seine druckgrafische Expertise ausfällt, so geschäftstüchtig benimmt er sich als Verleger. Mal bietet er einem festen Stamm aus Abonnenten seine Musikalien im Stil von Fortsetzungsromanen innerhalb periodisch erscheinender Magazine an, mit dem Ende eines Stückes am Anfang und dem Anfang des nächsten am Schluss des Hefts. Dann wieder verkauft er sie, nach einem gängigen Modell im damaligen Verlagswesen, bis zur vollständigen Finanzierung der ersten Auflage in Pränumeration an eine Gemeinde vor abzahlender Kolligenten. Als Dank erscheint dann jeweils eine Liste mit deren Namen auf der letzten Seite des Heftes. Musik Bei genauer Betrachtung verrät Telemanns Geschäftsmodell einen guten Zug von Misstrauen. Und tatsächlich birgt insbesondere der Handel mit selbst komponierten Musikalien neben dem Risiko, auf Teilen einer Auflage sitzen zu bleiben, vor allem die Gefahr von geistigem Diebstahl durch Raubdrucker. In diesem Sinne gesteht Bachs Großcousin Johann Gottfried Walther in einem Brief an den Dichter Heinrich Bockemeyer:
Ich mag den Selbstverlag nicht wagen.
Andererseits bietet die Personalunion aus Komponist und Verleger auch Schutz vor allerhand korrupten Entstellungen und deren Verbreitung. Georg Friedrich Händel probiert auf diese Weise etwa einer unabgesprochenen Veröffentlichung von mehreren seiner Klavierwerke durch die Amsterdamer Verlegerin Jeanne Roger und deren Londoner Geschäftsfreund John Walsh zuvorzukommen. Am 9. November 1720 schreibt er im Daily Current in London von sich selbst in der dritten Person:
Der Verfasser sieht sich gezwungen, diese Stücke zu veröffentlichen, um zu verhindern, dass dem Publikum einige hinterrücks angefertigte, fehlerhafte Kopien vorgesetzt werden, die irgendwie nach außen gedrungen zu sein scheinen.
Bei alledem hat Händel noch Glück im Unglück. Immerhin behauptet hier nicht jemand anderes, Komponist der Stücke zu sein. Auch solche Fälle gibt es und überraschend viele spielen sich ausgerechnet um die Wirtschaftsmetropole London herum ab. Im gleichen Jahr, in dem Händel den musikalischen Raub durch Roger und Walsh bemerkt, veröffentlicht der englische Geiger Henry Eccles etwa den ersten Band seiner Sonaten für Violine und Basso Continuo im Druck. Mindestens die Hälfte davon ist gestohlen. 18 Sätze kommen ursprünglich aus der Feder von Giuseppe Valentini, ein weiterer ist identisch mit einer älteren Invenzione von Francesco Antonio Bonporti, andere Details stammen von Jean-Baptiste Loy. 7 Jahre später präsentiert Giovanni Bononcini in London ein Madrigal als eigenes Werk, das Antonio Lotti schon über 2 Dekaden früher in Venedig hatte drucken lassen. Und im Jahr 1745 verkauft der Kastrat Giuseppe Giozzi unter seinem Namen ein Heft mit Cembalo-Sonaten, die in Wirklichkeit von seinem Lehrer Domenico Alberti komponiert worden waren. Weniger kriminell, aber nicht minder schädlich für die musikalische Praxis und die Überlieferung von Stücken, wirkt sich die Tätigkeit vieler freischaffender Kopisten des 18. Jahrhunderts aus, vor deren Federn übrigens auch solche Werke nicht sicher sind, die schon im Druck vorliegen. Der Pianist und Musikpädagoge Johann Peter Milchmeier erkennt 1797 charakteristische Probleme bei abgeschriebenen Noten. Seine Beobachtungen liefern ein starkes Argument für die Verwendung gedruckter Musikalien.
Die Bekanntschaft mit einem Liebhaber der Musik, der einen reichen Vorrat von Musikalien besitzt, ist freilich nicht zu verachten. Allein, wenn ein solcher dem Anfänger Musik leiht, so muss dieser sie entweder abschreiben oder abschreiben lassen. Und was folgt daraus? Das Selbstabschreiben verlangt viele Übung und Zeit, die er besser zum Studieren anwenden kann. Und lässt er sie abschreiben, so kommt sie ihm teurer zu stehen als die gestochenen oder gedruckten Noten selbst. Und dabei hat er noch das Unangenehme, dass sie gewöhnlich voller Fehler ist. Die Notenkopisten, welche man aber auch gewöhnlich schlecht genug bezahlt, geben sich nämlich nicht die Mühe, alles zu schreiben oder auf den wahren Platz zu setzen. Dies ist zum Beispiel der Fall mit den kleinen Bögen und Bindungen, welche doch die Hauptsache im musikalischen Ausdrucke ausmachen. Sie fangen solche Bögen meistens um einige Noten zu früh oder zu spät an und hören ebenso damit auf. Lassen sie auch manchmal ganz weg, um geschwinder fertig zu werden. Und das ist denn die Ursache, warum in den meisten handgeschriebenen Noten der Ausdruck ganz verkehrt ist.
Wenn aber fehlerhafte Abschriften um 1797 trotz schlechter Bezahlung der Kopisten zu höheren Preisen gehandelt werden als die selteneren, zuverlässigeren gedruckten Musikalien, dann eröffnet das den Verlegern der Zeit die besten Perspektiven. Ihrem Produkt liegt ein Markt zu Füßen, dessen Potenzial bei stetiger Expansion durch die zunehmende Musikbegeisterung des bürgerlichen Publikums das bestehende Angebot bei weitem übersteigt. Als Georg August von Griesinger Anfang 1800 im Auftrag des Hauses Breitkopf und Hertel erstmals auf Joseph Haydns Haus zugeht, repräsentiert Musik aus der Sicht von Verlegern längst einen Rohstoff mit den schönsten Aussichten auf profitable Geschäfte. So verschlagen Griesingers Höflichkeit im Umgang mit Haydn unter diesem Aspekt wirken mag und so hinterlistig insbesondere die Sache mit dem Brillantring aus heutiger Sicht erscheint, so segensreich beeinflusst die Verbreitung der Musikdrucke, die er mit diesen Mitteln ermöglicht, das musikalische Bewusstsein seiner Zeitgenossen und den Ausdruck ihres Musizierens. Bei allem Kopfschütteln über die Schlitzohrigkeit seines Geschäftsgebarens könnten wir Griesinger eigentlich auch ein wenig dankbar sein. Ohne sein Zutun wäre die Musik Joseph Haydns nicht nur für seine Zeitgenossen, sondern auch für uns eine vollkommen andere.
Gesetzt, gestochen und en gros. In der Reihe Alte Musik hörten Sie eine Sendung über den Notenstich im 16. bis 18. Jahrhundert und seine Bedeutung für das Musikleben von Wolfgang Kostojak. Es sprachen Frank Arnold und Markus Hoffmann.